Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendatentrends 2024. Heute diskutieren Helmut van Rinsum, der Journalist und Kommunikationsberater, mit Christian Bachem, Managing Partner bei Markendienst, Ralf Scharnhorst, Managing Director bei M42M und Thomas Koch, dem uns allen bekannten Mediaberater, darüber, welche Trends und Entwicklungen das Marketing in 2024 beherrschen und welche Themen Marketer auf der Agenda haben sollten. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle noch Zeit habt. Heute um 14 Uhr Freitag ist ja nicht selbstverständlich. Aber es geht ja um Media- und Marketing-Vorhersagen 2024. Und da kann man natürlich am 1. März vielleicht der Ansicht sein, das klingt ein bisschen seltsam, das Jahr ist ja eigentlich schon nicht mehr ganz frisch, sondern schon ein bisschen fortgeschritten. Andererseits ist es ja so, das Jahr ist noch jung genug, dass man sagen kann, okay, wir können vielleicht die ein oder andere These schon mal darauf überprüfen, ob sie sich so in Umrissen auch tatsächlich so abzeichnet und verwirklicht erscheint. Also herzlich willkommen nochmal an alle. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr zuschaut und sagt, okay, am Freitagnachmittag, das nehme ich jetzt vielleicht nochmal mit, dann habe ich was, wo ich am Wochenende drüber nachdenken kann. Und ja, zunächst möchte ich allen mal die Diskussionsrunde nochmal vorstellen. Das sind alles Experten, die sich seit vielen, vielen Jahren mit entsprechenden Vorhersagen beschäftigen. Teil seit 25, 30 Jahren, jedes Jahr wieder. Deswegen sind sie hier eingeladen und ich stelle jetzt nochmal vor, in der Reihenfolge von, ich würde sagen, Nord nach Süd, wenn ich richtig mache, dann ist Ralf Scharnhorst der Erste aus Hamburg zugeschaltet. Online-Media-Planer seit 1996, seit 2008 ist er selbstständig mit einer Marketing-Strategieberatung. Vor 5 Jahren hat er dann die Media-Agentur für digitale Medien, M42M, gegründet und er bezeichnet sich selbst als Online-Optimist. Dann etwas weiter Richtung Süden aus Berlin, der Marketing-Strategieberater Dr. Christian Bache, bei uns einfach Christian, ist 1991 als Mediaplaner ins Berufsleben gestartet, 94 gewissermaßen in New York ins Digitale abgedriftet und ist seit 95 im digitalen Marketing aktiv. Und du siehst dich, glaube ich, irgendwie so als Schweizer Taschenmesser für alle möglichen und unmöglichen Aufgabenstellungen im Marketingmanagement. Schön, dass du da bist. Und zuletzt aus Düsseldorf, Thomas Koch. Ich nicht vorstellen, ich sage einfach nur Mr. Media. Das ist unsere Runde. Herzlich willkommen.
Danke.
Thomas, legen wir mit dir los. Ich habe die Kolumne gelesen von dir in der Wirtschaftswoche Anfang Januar, hast dich intensiv mit den Trends auseinandergesetzt, auch mit dem, was alle so vorhersagen überall. Und wenn man das so durchliest, ist viel Altbekanntes dabei, zum Beispiel VR und AR und Metaverse, kommt auch alles immer wieder. Vor allem auch AI. Gesellschaftlich ist es vor allem so ein Thema Haltung. Nach wie vor ist jetzt auch nicht unbedingt was Neues, hört man auch schon seit einigen Jahren. Wirtschaftlich ist vielleicht eine Komponente dabei, die lange nicht so im Vordergrund waren, nämlich so Befürchtungen, Angst. Der ZAW hat eben so eine Prognose, der gibt sich eher beunruhigt. Jetzt, wenn du deine Kolumne und alles, was du weißt, wird es Jahr so betrachtet hast, zusammenfasst, was würdest du sagen, ist so das Signifikante oder was wird das Signifikante an diesem Jahr sein?
Also wenn ich mache das ja immer wieder sehr gerne zu Beginn des Jahres, mir die Prognosen der Kollegen vorzunehmen. Christians und Ralfs Prognosen gehören da auch mit zu, können wir gleich drauf zurückkommen. Was ich meistens erlebe, ist ein Rumwühlen in der Vergangenheit. Also statt dass wir nach vorne blicken, ja, arbeiten wir die Thesen ab, die wir im letzten Jahr nicht behandelt haben. Ich möchte allerdings auch kein Marketingverantwortlicher sein, ja. Jedes Jahr am Anfang belästigen wir die Leute damit, mit den Themen, mit denen sie sich zu beschäftigen haben. Und zwar bitte ausdrücklich, ja. Ihr habt euch damit zu beschäftigen. Reihen dann auf so 20 verschiedene Themen. Und wenn ein Marketingverantwortlicher, der das täte, ja, der dieser Aufforderung nachkäme, der hätte gar keine Zeit mehr, Marketing zu machen. Ja, es gibt so viele Trendthemen und das ist ganz grausam. Deshalb bin ich ein großer Freund davon, sich zu konzentrieren auf das, was wirklich wichtig ist. Ja, und das ist ganz bestimmt nicht Content Marketing oder Storytelling. Storytelling betreiben die Werber seit 100 Jahren. Das ist nicht das, was wir uns für dieses Jahr vornehmen sollen.
Ralf, du wolltest gleich was sagen.
Ach, Thomas, ich bin ja ganz deiner Meinung, wir überfordern eigentlich die Marketingverantwortlichen, die so viele Sachen auf dem Tisch haben, dass wir denen immer noch mal 20 Sachen mehr draufwerfen. Und
Genau.
deshalb versuche ich auch ganz klar zu sagen, was nicht funktioniert. Und habe beispielsweise in meinen Thesen vorletztes Jahr, also vor 14 Monaten gesagt, Metaverse, liebe Marketingentscheider, könnt ihr vergessen, wird für euch erstmal nicht relevant. Das heißt, unsere Aufgabe in der Beratung müssen wir eben auch darin sehen, zu sagen, was nicht funktioniert. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich nochmal ran. Marketing ist genau die Branche, ihre Hausaufgaben am schlechtesten macht. Das heißt, wir müssen all das, was wir da an Technik umliegen haben und an Methoden, das müssen wir eigentlich mal von vorne bis hinten komplett überarbeiten und diesen Prozess vom Werbekontakt bis der Konsument endlich was kauft, noch einmal gründlich durcharbeiten.
Christian,
Oder
bitte für Sie.
das, was wirklich liegen geblieben ist. Also dieses, wir reden seit Jahren über Customer Centricity, aber keiner tut es, ja. Hier so eine Lufthansa oder so, ja. Man kommt sich ja vor wie Frachtvieh, statt dass die sich um einen kümmern. Das wäre meine Aufforderung. Kommt, macht mal endlich eure Hausaufgaben.
Christian, Customer Centricity, kam das bei dir irgendwie vor bei den Trends?
Genau, ich glaube, also ich kann mich anschließen an das, was Thomas sagte und was Ralf bestätigte, nämlich diese Überforderung der Marketingverantwortlichen mit Trends und Pseudotrends. Zum einen steckt da natürlich viel Marketing wiederum dahinter. Das heißt, Dienstleister rufen Dinge zum Trend aus, für die sie selber vermeintlich eine Lösung haben. Und zum anderen ist ja auch immer die Schwierigkeit, dass bei ganz vielen, Thomas wird das besser beurteilen können als ich, weil Thomas, du dich ja mit vielen Trends anderer Autorinnen und Autoren auseinandersetzt, die haben da so eine zwanghafte Neigung, unbedingt 10 oder vielleicht 20 Trends zu liefern, damit die Liste voll wird. So, da kommen dann natürlich noch Sachen rein, die diesen Anspruch, nämlich der Trend zu sein, gar nicht genügen. Und ich bin da komplett bei Ralf, Dinge auch einfach ganz bewusst von der Liste zu nehmen oder sie als Nicht-Trend auf der Liste zu lassen und auch als solches zu benennen. Lustigerweise, Stichwort Metaverse, das hatte ich damals genau auch so formuliert. Und dieser Hype ist ja auch glücklicherweise schnell wieder abgeflaut. Aber tatsächlich überfordern wir grundsätzlich die Marketingverantwortlichen, die dafür aber auch sehr empfänglich sind, weil natürlich häufig Marketingverantwortliche im Unternehmen für sich selber so das Ziel gesetzt haben, ich muss das Trüffelschwein sein, ich muss derjenige sein, der den Trend, den vermeintlichen oder tatsächlichen Trend als erster aufspürt. Und es darf mir nicht passieren, dass der Kollege Dieter aus der Buchhaltung mich auf irgendeinen heißen Trend anspricht und ich kenne den nicht. Ja, das wäre natürlich die Bankrotterklärung für den Marketingmenschen.
Du
Christian,
meinst
du hast.
Dieter, den Controller.
Ja, also Christian, ich muss dir ganz recht geben. Der Punkt ist, wie kommt man jetzt tatsächlich auf 10 Vorhersagen? Und vor allem, was ist überhaupt wirklich neu im Marketing? Wo kommt Innovation wirklich her? Und damit habe ich mich letztes Jahr mal gründlich beschäftigt. Wo soll denn das Neue herkommen? Ich bin eigentlich zum Ergebnis gekommen, es muss kommen aus der Hardware. Da kam der Computer, der vor, Thomas, du hast Computer noch erlebt, als sie als Rechenzentrum im Keller standen. Daraus kam dann der Begriff Desktop-Computer, als der auf den Tisch kam, endlich. Das war schon eine Revolution. Dann kam er in die Hosentasche. Dann haben wir jetzt so kleine Computerteile in den Ohren und vor den Augen und irgendwann mal so eine Schnittstelle zum Gehirn vielleicht. Da entwickelt sich also in der Hardware was, was uns für Marketingtechnologie eben beeinflusst. Wo es früher Broadcast war und Zeitungen gedruckt wurden und Litfaßsäulen beklebt wurden, haben wir das inzwischen eigentlich digital und die Bildschirme verändern sich noch total. Das Interface, wie wir das berühren, ob wir es mit mehreren Fingern berühren können oder mit der Maus und so weiter, da verändert sich was. Da sehe ich die Innovationen eigentlich herkommen, die langfristigen Dinge, die nicht morgen wieder verschwinden, auf die wir uns einstellen müssen. Daher ist meine Meinung, wir müssen auf Hardwareentwicklung gucken und unter anderem deshalb in Silicon Valley und ich bin deshalb auch nach China gereist, um zu sehen, was da an Hardware und an Ideen und Technologien herkommen kann.
Da würde ich dir sofort widersprechen, Ralf. Natürlich ist die Hardware ein relevanter Faktor, aber wenn wir auf die Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte schauen, dann ist es aus meiner Sicht nicht die Hardware, sondern ist es im Grunde das, was auf dieser Hardware gemacht wurde. Bedienoberfläche. Ja, das ging los mit dem GUI, was tatsächlich die Anwendbarkeit von Computern bei quasi identischer Hardware deutlich vereinfacht und damit auch in die Breite gebracht hat. iPhone im Grunde ganz ähnlich. Also ein Telefon konnte man schon 10 Jahre vorher in die Hosentasche stecken. Aber tatsächlich war die Idee, wie ich dieses Telefon, nämlich ohne Tasten, gut, jetzt kann man sagen, die Taste ist ein Hardware-Element, aber im Grunde war es eine Frage der Benutzeroberfläche. Und wir sehen es jetzt wieder bei KI. Ich meine, KI gibt es seit 60 Jahren, natürlich erst nur auf irgendwelchen Großrechnern und erst durch tatsächlich ChatGPT, nämlich dadurch, dass es für eine breite Masse über einen Web-Frontend oder jetzt in Apps anwendbar wird, wird es erfahrbar. Und das sind aus meiner Sicht alles keine Hardware-Themen, sondern das sind Fragen von Benutzeroberflächen. Und ich glaube, die sind tatsächlich relevant. Aber das spielt natürlich zusammen. Natürlich braucht man eine entsprechende Hardware darunter. Das ist schon richtig. Und Hardware-Innovationen sind natürlich auch an der Stelle relevant. Das ist schon, aber sind aus meiner Sicht nicht ausschlaggebend.
Aber jetzt verfallen wir bitte nicht in den gleichen Fehler, den viele andere machen. Marketing heißt, Menschen zu berühren. Ja, Menschen dazu zu bewegen, ihr Verhalten zu verändern. Das erreiche ich nicht mit Hardware und nicht mit Software, sondern ich berühre sie mit meinen Argumenten. Ich berühre sie im Herzen, ich berühre sie im Kopf. Solange, Ralf hat es gerade angesprochen, solange dieses Interface fehlt, ja, so wo ich mein Marketing Hardware mit der Hardware des Menschen verbinden kann und ihn dazu zwingen kann, meine Marke zu kaufen, solange wir das nicht haben, geht's um Herzen und nicht um Software oder Hardware.
Wer weiß, ob Konsumzwang nicht irgendwann eingeführt wird, aber im Kern bin ich bei dir, Thomas. Wir müssen die Menschen da erreichen, wo sie sind, wo sie sich aufhalten. Aber ich glaube, da habe ich auch genau den Unterschied zwischen euch beiden, dass ich meine, wir können nicht mehr von digital zurück in analog, weil die Konsumenten inzwischen eben auch hauptsächlich teilweise ausschließlich digitale Medien nutzen.
Na ja, und Thomas, anknüpfend an das, was ich gerade sagte, was hat stärker uns verändert als das iPhone? Und das ist tatsächlich natürlich eine Benutzeroberfläche in einer bestimmten Hardware, die aber das Verhalten der Menschen massiv verändert hat. Und da ist natürlich... So, du hast, ich gebe dir völlig recht, wir müssen versuchen, sozusagen die Menschen emotional zu berühren, im Sinne der Markenführung und der Markeninteraktion. Aber wo das stattfindet, hat sich ja in den letzten Jahren tatsächlich massiv verändert. Ich will nicht sagen verbessert, aber verändert. Ja. Und das wird sich weiter verändern.
Was wir genau wissen, um an das Thema Metaverse nochmal anzuknüpfen, wir wissen, die bewegen sich nicht in der Metaverse.
Da reichen wir sie. Ja, der Unterschied ist, deshalb bin ich kontra Metaverse, aber so halb pro oder dreiviertel pro Apple. Der Unterschied ist, es will keiner von sich Avatare erstellen. Es gibt so eine Gamer-Community, es gibt vielleicht 5%, vielleicht 2%, vielleicht 10% der Bevölkerung, die bereit sind, von sich einen Avatar zu erstellen und den zu pflegen auf Frisur und was er trägt und dem Schuhe zu kaufen und so weiter. Und das ist die Idee von Metaverse von Zuckerberg, dass du den Avatar erstellst. Das ist von der Rechenleistung viel einfacher, aber von der Arbeit für Menschen viel intensiver von der Betreuung. Und das, finde ich, wird so in der breiten Masse nicht funktionieren. Was Apple mit seinem Vision Pro neu gebracht hat, ist, dass du dir keinen Avatar erstellen musst, sondern dass du als der Mensch, der du bist, darin auftrittst. Das ist zwar auch teilweise künstlich generiert, aber du musst dir nicht selber da was anlegen. Und da sehe ich einen wesentlichen Fortschritt. Wie weit das jetzt stattfindet, dass wir das auf dieser Brille alles sehen wollen und dass wir 10 Stunden am Tag so eine Brille tragen wollen, sehe ich auch noch nicht. Ich sehe da nur eine unglaubliche Chance für uns drin, dass wir mit Marketing, mit den emotionalen Botschaften, Thomas, die du meinst, endlich wieder wegkommen von diesem minimal kleinen Smartphone-Bildschirm hin auf eine 3D-Umgebung idealerweise.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen, weg von Metaverse, zu der eingangs geführten Meta-Diskussion, nämlich unserer Diskussion über Trends. Und inwiefern sie hilfreich sind für Marketingentscheider und vielleicht auch nicht. Und ich kann vielleicht ja mal kurz einen Einblick geben, wie ich mich meinen eigenen Trends nähere. Ich versuche einen, ja, wiederum Meta-Trend ausfindig zu machen. Ich glaube, es war in diesem Jahr ganz klar, das ist das Thema KI. Und dann durchzudeklinieren, was bedeutet das tatsächlich für das Marketing? Was folgt daraus? Und das kann man natürlich runterbrechen auf ganz viele kleinteilige Themen. Ich habe das mal versucht, in 3 Strömungen einzuteilen. Das waren dann da auch tatsächlich 3 Prognosen, die ich abgegeben habe von insgesamt 6. Die erste hat sich darauf bezogen, wie gehen eigentlich Unternehmen mit KI um? Und aus meiner Sicht gehen die momentan nicht clever um, weil sie sich zu sehr auf generative KI fokussieren und die eigentliche Wertschöpfung eigentlich an anderer Stelle stattfindet. Das zweite ist, was braucht man eigentlich, um mit KI zu arbeiten? Man braucht Kooperation. Ja, ich brauche Daten, ich sollte kooperieren. Das gilt jetzt nicht für jede einzelne Marke, jeden einzelnen Werbungtreibenden, das gilt aber für die großen Player. Und das ist ja genau das, was wir gerade sehen, dass da Kooperationen vereinbart werden. Springer mit OpenAI oder jetzt Google mit Reddit, wo es eigentlich immer um den Zugang zu Daten geht. Und das dritte war, jetzt habe ich gerade vergessen, es gab doch noch ein drittes Thema. Ja, es gab noch ein drittes Thema, was sich auch letztendlich indirekt mit KI auseinandergesetzt hat. Ist mir gerade von der Zunge gesprungen. Aber das ist so ein bisschen so eine Idee, wie ich mich dem Ganzen nähe. Also so ein Megatrend oder Metatrend zu identifizieren und dann runterzubrechen. Was könnte das eigentlich bedeuten?
Ja, Christoph, ich möchte direkt darauf einhaken, weil ich so eine gegenteilige Meinung habe. Ich meine, du lagst mit deinen Thesen ja immer richtig die letzten 100 Jahre, glaube ich. Ich sage offen, ich will das nie. Ich habe so eine Quote von 70-30, glaube ich, und bin da schon ganz happy drüber, wenn ich mit 70% treffe und nehme auch bewusst Sachen auf, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Ich sehe die Vorhersagen, die wir alle drei oder alle anderen da draußen auch produzieren, als einen ganz anderen Zweck, nämlich dass sich die Leser damit auseinandersetzen und überlegen, wie sehe ich das Ganze? Glaube ich dem Schamas, dem Baham oder dem Koch das Ganze oder habe ich eine ganz andere Meinung? Und vor allem, sich auf Szenarien vorzubereiten. Was passiert, falls sich das Metaverse durchsetzen sollte, falls sich Apple Vision Pro durchsetzt? Wie muss ich meine Marke, mein Unternehmen darauf vorbereiten? Oder wie kann ich mich absichern dagegen, dass das nicht passiert? Dann habe ich zwei Szenarien, die mich in die Zukunft tragen und halte die in der Schublade. Und dann kann ich beobachten, was von wem setzt sich dann durch und darauf reagieren. Ich kann mich als großes Unternehmen, muss ich mich wahrscheinlich sogar auf beide Szenarien vorbereiten. Und deshalb finde ich das gar nicht so schlimm, wenn wir mit unseren Prognosen daneben liegen. Es geht einfach nur darum, einen Diskussionsanstoß zu liefern und dass die draußen, unsere Kunden, sich auf Szenarien vorbereiten können.
Und ich habe noch einen anderen Ansatz, nämlich mir geht es gar nicht darum, Recht zu haben, sondern mir geht es darum, den Marketingverantwortlichen zu sagen, was ich möchte, womit die sich beschäftigen.
Und das ist. Ach, das kann. Ja, also darüber müssen wir vielleicht mal sprechen. Was wollen wir eigentlich, womit sich die Marketingverantwortlichen beschäftigen? Weil ich fand das, Thomas, total gut, dass du Nachhaltigkeit geschrieben hast dieses Jahr. Ich habe das 2019 geschrieben, weil ich dachte, der hätte das so seinen Durchbruch und habe dann gemerkt, das interessiert da draußen überhaupt keinen. Ich habe bei unseren Mediabudgets, wir haben das mal ausgerechnet, das ist bei Mediabudget, das zwischen 0,3 und 1% waren es, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, weil es 4 Jahre her ist. Und das hat sich vielleicht inzwischen geändert. Aber du wolltest 0,3 bis 1%, um deine Kampagnen CO2-frei zu machen, beziehungsweise zu kompensieren. Das hat da draußen überhaupt niemand interessiert. Ich warte darauf, dass es passiert und wir sollten es auf die Agenda setzen. Aber ich sehe das so ein bisschen als einen verlorenen Kampf an. Es ist doch immer noch jeder bei sich, den letzten Cent raus zu optimieren und jedes Unternehmen denkt nur an sich.
Wir sehen, wie schlimm die Situation ist, wenn wir auf den Mediapreis schauen, der in 2 Wochen vergeben wird. Es gibt eine neue Kategorie Green Media und die Jury hat leider Gottes keinen Preisträger gefunden. Es gab zu wenig Einreichungen und die eingereicht haben, damit war die Jury auch nicht glücklich. Herrje, ne? Ich meine, kein Mensch zweifelt daran, dass das ein wichtiges Marketingthema ist. Warum können wir gerne nachher nochmal drüber sprechen, aber es wird nicht gemacht. Ja, die Leute kümmern sich nicht um das Thema, weil sie abgelenkt werden von ja Metaverse und jetzt von AI abgelenkt werden. Ja, und AI produziert erstmal nicht mehr Umsatz im Regal. Ne?
Aber die Frage ist, nicht unbedingt von AI und Metaverse abgelenkt werden beim Thema Nachhaltigkeit, sondern dass das Thema Effizienz in unseren Zeiten alles überlagert und einfach kein Raum ist, sich mit Nachhaltigkeit über jetzt so länger, mittelfristig und längerfristig zu beschäftigen.
Das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, Thomas, du konntest keinen antizyklischeren Trend formulieren als das Thema Nachhaltigkeit, weil natürlich in Zeiten der Stagflation, die wir ja im letzten Jahr de facto hatten, also in wirtschaftlich sehr angespannten Zeiten, wird das Thema natürlich sehr schnell wieder von der Agenda genommen. So wünschenswert es wäre, dass dort eine stärkere Auseinandersetzung stattfindet, aber es ist, glaube ich, tatsächlich zurzeit leider in den meisten Unternehmen eher unrealistisch, Und so gesehen fand ich es auch sehr konsequent und richtig, dass die Jury für den Mediapreis dort ganz klar gesagt hat, wir vergeben keinen Preis, eben auch gerade keinen Alibi-Preis für nach dem Motto, Hauptsache ihr habt euch bemüht, sondern dass man da die Latte ziemlich hoch legt. Aber es die Wahrscheinlichkeit, dass diese Latte jetzt erstmal auf längere Zeit unterlaufen wird, ist, glaube ich, sehr hoch.
Ich meine, Marketing soll ja den Menschen dienen, ne? Wenn unsere Welt unbewohnbar wird, dann sind Marketingleute und Werbeleute, natürlich auch die Medialeute, die ersten, die vom Hof gejagt werden, ja. Wir werden nicht gebraucht, um die Welt zu retten, ja. Und deshalb liegt mir sehr viel daran, dass wir uns mehr Mühe geben, zu zeigen, dass wir nachhaltiger arbeiten und damit anderen Wirtschaftsbereichen in Deutschland gegenüber einen Vorsprung haben, dass wir weiterdenken. Und bin sehr enttäuscht, wenn wir das nicht schaffen.
Ja, da würde ich zynisch drauf reagieren und würde sagen, Marketing soll den Menschen dienen, und zwar den Menschen in dem Unternehmen, das das Marketing betreibt. Also der Anspruch, dass Marketing sozusagen der Allgemeinheit dient, den halte ich für nicht durchhaltbar. Ich verstehe ihn, ich würde ihn auch unterstützen wollen, aber ich halte ihn für unrealistisch.
Ja gut, da kommt natürlich auch der Punkt, dass eigentlich Marketing der große Mäzen unserer Presse, unseres Journalismus ist, unserer freien Berichterstattung und damit auch eigentlich eine Stütze der Demokratie, dass die Gelder aus dem Marketing gebraucht werden, um freie Berichterstattung zu machen. So war das zumindest bis wir angefangen haben damit mit Online-Marketing, Christian, bis 1995, 96 bis 2000. Danach ging das Geld an die deutschen Verlage, auch das digitale Werbegeld. Und dann wurde mit dem digitalen Werbegeld eigentlich immer mehr eine Suchmaschine gesponsert, die wir glücklicherweise als User auch gratis haben. Dann haben wir als User bekommen ein gratis Betriebssystem und gratis Social Networks, alles durch Werbung finanziert, aber eben auch Gelder, die vom Journalismus abgezogen wurden. Und was kommt als nächstes? Das waren jetzt irgendwie vielleicht 20 Jahre Gelder in die USA geschoben. Was kommt als nächstes? Da habe ich mich mit China beschäftigt. TikTok ist momentan das am stärksten wachsende Werbemedium. Und wie verändert das Ganze? Also das sind tatsächlich Fragen, wohin gehen die Gelder, mit denen sich eigentlich Werbungtreibende in der Gesamtheit auch mal beschäftigen müssten? Aber der einzelne Werbungtreibende in seinem Konkurrenzdruck das natürlich gar nicht kann, weil er eben kein Mäzen sein will, sondern weil er Investor ist. Und da müssen wir vielleicht auch mal drüber reden, dass Werbegelder aber ein Investment sind, das eine Wirkung nachweisen muss.
So, das würde ich jetzt gerne festhalten wollen. Wir haben 14.23 Uhr und der digitale Optimist Ralf Scharnhorst ist der Erste in der Runde, der auf die negativen Konsequenzen von digitaler Werbung hinweist, nämlich demokratiestörende Verschiebungen, die dort, oder Demokratie zersetzende Verschiebung. Das nur als kurze Zwischenanmerkung.
Ja, Thomas, du musst inhaltlich was arbeiten können.
Hätte ich nicht besser formulieren können. Die Marketingleute, wenn wir schon von Trends sprechen, müssen lernen, dass sie Verantwortung tragen. Ja, und sie haben in der Vergangenheit die Medien finanziert, unsere freien, unabhängigen Medien und diese Medienvielfalt, ohne darüber nachzudenken. Okay, ne, es gab auch keinen Grund, darüber nachzudenken, weil es lief ja alles prima. Jetzt finanzieren sie mit ihrem Geld plötzlich chinesische Plattformen, die unsere Demokratie zersetzen. Und werden darauf hingewiesen, dass sie eine Verantwortung tragen und sie mögen doch verdammt nochmal ihr Geld da wieder abziehen. Ja, weil es unsere Welt zerstört. Und das finde ich aber ein schönes Thema für 2024.
Wie könnte man das als Trend formulieren?
Trage Verantwortung.
Ja, aber das hat eng mit dem Thema Haltung zu tun, was auch seit Jahren strapaziert wird, wo man das Gefühl hat, man kommt nicht wirklich vorwärts.
Na, ich denke, der Trend wäre der, dass, und ich glaube, das wird auch so sein, dass 2024 als, ich glaube, in der Hälfte der Welt, dort, wo gewählt wird, also in der Hälfte der demokratischen Länder in der Welt, wird in diesem Jahr gewählt. Wir haben Europawahlen, wir haben die amerikanischen Wahlen, wir haben Wahlen in vielen Bundesländern in Deutschland. Das heißt, ich denke, dieses Jahr wird eines sein, wo wir die negativen Effekte von Social Media, von digitaler Werbung auf unterschiedlichen Kanälen, TikTok wurde genannt, wo wir die tatsächlich sehen werden. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es, und das passiert in den USA schon seit längerem, dass es auch hierzulande eine stärkere politische Diskussion, eine gesellschaftliche Diskussion über genau diese ungewünschten und negativen Effekte geben wird. Und das wäre für mich sozusagen der Trend. Das heißt, das Marketing gerät unter Druck, sich zu bekennen. Und die Schwierigkeit an der Stelle ist natürlich die Zwickmühle, in der die Marketingverantwortlichen stecken, weil sie natürlich von vom Management die Vorgabe bekommen, ihr Budget bestmöglich einzusetzen und weil ihnen suggeriert wird, dass die bestmögliche Einsatzmöglichkeit im Digitalen und in irgendwelchen Plattformen liegt, die sie selber nicht beherrschen. Und aus dieser Zwickmühle müssen sie erstmal rauskommen. Das ist nicht einfach. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Diskussion in diesem Jahr angefeuert wird, weil wir sicherlich die ein oder andere unschöne Entwicklung sehen werden.
Der Europawahl, wenn wir, du hast gerade angesprochen, die drei Landtagswahlen, die wir haben, die Europawahl ist natürlich weitaus wichtiger. Die rechten Parteien in Europa ohnehin schon viel zu stark sind, ja, aus verschiedenen Ländern heraus. Und jetzt droht Deutschland, sich hinzuzugesellen, sodass das aus Deutschland heraus, von deutschen Wählern aus, die rechten Parteien wieder gestärkt werden. Das ist schon nicht so nicht ganz unwichtig, ja.
Naja, und wir wissen, welche Parteien TikTok am besten bespielen. Das sind genau die Parteien, denen man ein besonderes Interesse am Grundgesetz oder der Demokratie nicht unbedingt unterstellt. So gesehen steckt da, wie gesagt, eine gewisse Brisanz drin. Aber jetzt zurück nach Hamburg.
Ja, also ich glaube, das ist ein Optimist. Was ich kennengelernt habe, ist unter anderem bei TikTok, dass die schon sehr genau darauf hören, was ihre Regierung ihnen sagt. Die sind bloß eben bislang nur im Dialog mit ihrer chinesischen Regierung. Aber auch die europäische Regierung, die deutsche Regierung, kann mit TikTok sprechen und kann denen Gesetze vorgeben. Wir erleben das ja auch, also bei Google beispielsweise, die sich sehr genau an Gesetze halten, teilweise vorauseilt. Bei Facebook hat das nicht immer so ganz geklappt. Da gibt es natürlich also langsame, schnelle, aber ich sehe den Punkt, dass da tatsächlich ein Dialog instande kommen kann. Und da bin ich ganz positiv, dass wir am obersten Ende einen Dialog machen, dass wir aber auch am untersten Ende nochmal über den Dialog sprechen müssen, wo der Werbungtreibende genau sehen muss, was leistet eigentlich ein Werbemedium für ihn und wo online die letzten 28 Jahre sehr viel versprochen hat, aber trotzdem auch einiges halten kann. Das hat natürlich mehr versprochen, dass es halten kann, aber es kann trotzdem nur noch mehr halten als andere Medien. Das heißt, ich sehe in allen Bereichen Chancen und Optimismus. Das ist mein Punkt.
Dann habe ich aber eine Idee für einen Trend, Marketing-Trend 2024, den wir alle übersehen haben, nämlich Rückgewinnung der Datenhoheit. Ja, wir entscheiden über die Gelder in die Medienkanäle, ohne Daten darüber zu besitzen. Ja, TikTok sagt uns, wie viele Klicks da so ein Video hat. Ja. Das sind immer Millionen, ne? So unter eine Million läuft da gar nichts. Und wir können diese Zahl nicht kontrollieren. Ja? Wir können sie nicht rechtfertigen, weil wir plötzlich im Marketing und im Mediabereich die Hoheit über die Daten, mit denen wir unsere Medienentscheidungen treffen, verloren haben. Ja, wir besitzen diese Daten nicht mehr. Und würden wir die Daten besitzen, dann wüssten wir, dass 70 bis 80% dieser ganzen Klicks und Views und you name it, ja, alles Müll ist.
Also Christian? Ja, ich wollte sagen, das ist super spannend, weil jetzt wird's dialektisch und ich bin großer Hegelianer an der Stelle und liebe Dialektik. Also tatsächlich, was du ansprichst, Thomas, ist natürlich völlig richtig. Das wird auch von vielen Beratern seit Jahren, fast schon seit Jahrzehnten gepredigt, nämlich diese Datenhoheit wiederherzustellen. Jetzt haben wir aktuell in diesem Jahr die Situation, dass die Cookies flöten gehen. Was gleichzeitig passiert, und das war übrigens der kleine Trend, der mir vorhin von der Zunge gesprungen ist, ist, dass wir wahrscheinlich anfangen werden zu spüren, dass der Web-Traffic zumindest bei sehr reichweitenstarken Angeboten nachlassen wird, weil immer mehr Ergebnisse in die Suchseite selber reinspringen, über KI gestützt. Das heißt, die Veranlassung, auf die Zielseite zu gehen, die wird geringer werden. Das heißt, an der Stelle gehen den Unternehmen Informationen, Signale und Daten zusätzlich verloren. Wir können jetzt natürlich sagen, naja, das schadet nichts, weil die Qualität vieler dieser Daten ist äußerst eingeschränkt, wie du es gerade angemerkt hast, Thomas. Und gleichzeitig erhöht es natürlich den Druck, sich endlich mal mit eigenen Daten, First-Party-Daten etc. auseinanderzusetzen. Wenn wir aber gleichzeitig schauen, wie bisher die Auseinandersetzung mit dem Cookie-Verlust aussieht in Deutschland, dann ist das wie seinerzeit bei Einführung der DSGVO, nämlich last minute. Also so gesehen ist deine Trendaussage on spot. Also wenn ihr es dieses Jahr nicht macht, wann dann? Andererseits bin ich da doch ein bisschen skeptisch, inwiefern das tatsächlich verfängt und ob die Unternehmen nicht in so eine Art Datenloch fallen, das noch größer ist als bisher schon.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Aber vielleicht kann ich da einwerfen, der ein oder andere Trend, den ihr auch aufgezeichnet habt, beinhaltet ja auch Retail-Media. Und das hat ja auch damit was zu tun, dass man sozusagen die Daten zurückerobert oder zumindest mit den eigenen Daten was Vernünftiges anfängt.
Ja. Wenn das Geld für Retail-Media von TikTok abgezogen wird, bin ich einverstanden. Aber es wird ja weiter von TV und Print abgezogen und damit bin ich nicht einverstanden. Das ist falsch.
Ja, und gleichzeitig ist eine Unterstellung drin, ich übergebe dann gleich an dich, Ralf, dass Retail-Media beziehungsweise die Anbieter von Retail-Media sich transparenter verhalten als die Walled Gardens. Und tatsächlich, nach all dem, was ich bisher gesehen habe, tun sie das nicht. Sprich, wenn ich beim Retail-Media-Anbieter investiere und dort Media-Budget hinterlege, dann kriege ich im Grunde so gut wie gar keine Transparenz darüber, was denn mit meinem Invest passiert ist. Also das sieht nicht besser aus als das, was wir von Google, Facebook und Konsorten kennen. Bisher zumindest.
Ja, ich stimme euch beiden in Teilen zu, muss aber trotzdem noch was ganz anderes sagen. Eine meiner 10 Thesen war, Retail Media gerät dieses Jahr in die Rezession. Bislang scheint es sich umgekehrt zu entwickeln, muss ich ganz offen sagen. Was für mich trotzdem immer noch unklar ist, ist die Definition von Retail Media. Weil das eine ist diese kurzfristige vertriebliche Absatzwirkung, dass wenn eben Verkauf nicht mehr am Regal stattfindet, die auch die Miete für das Regal weniger wird, wenn nicht mehr 1.000 Leute in den Laden kommen, sondern 700, muss vielleicht die Regalmiete um 30% sinken. Und dementsprechend aber eine digitale Regalmiete von dem, was online verkauft wird, entstehen. Und so ist Retail Media für mich an sich nur der Nachfolger der Regalmiete. Jetzt bleibt nur die Frage, wie entwickelt sich das? Es redet über Branding. Meiner Meinung nach ist es das nicht. Müssen wir vielleicht auch nochmal drüber reden. Wird aber ersetzt, weil man kurzfristiger denkt. Und dann ist die Frage, was bietet das eigentlich für kleine Werbungtreibende? Weil dieses ganze Thema, wir haben sehr viele kleine Werbungtreibende auch unseren Kunden. Und für die sehe ich dieses Jahr tatsächlich die große Chance, dass wir die letzten Jahre immer darüber geredet haben, was musst du noch mit deinen Third-Party-Daten und First-Party-Daten zusammenfügen und kauf dir eine Customer-Data-Plattform und führe das hier noch zusammen und da noch. Und da entstehen Chancen jetzt zu sagen, das, was die letzten Jahre gemacht wurde, ist ohnehin fertig geworden, du musst es eh nochmal neu bauen und du kannst mit deinen eigenen Daten was machen. Und du kannst hoffentlich, das ist meine Hoffnung auf die Demokratisierung von Retail Media, das auch in einer Plattform einbuchen und in die kleinen Shops reinkommen, dass eben Retail Media nicht nur heißt, dass das Geld an Amazon fließt.
Jetzt hast du gerade einen wichtigen Punkt angesprochen. Die Marketingprofessoren weltweit beklagen ja, dass wir Geld aus dem vorderen Funnel abziehen, also dort, wo Marke gemacht wird, ja, und immer mehr Geld in die hinteren Kanäle stecken, in den hinteren Funnel, da wo also unmittelbar vor dem Kauf, und versuchen den irgendwie zu bewegen. Die Marketingprofessoren, die ja davon was verstehen, die sagen, das fällt uns auf die Füße, ja. Wir schwächen unsere Marken, ja, unsichtbar so von Jahr zu Jahr, aber innerhalb von 10 Jahren machen wir Retail stark, nämlich die Handelsmarken, und die lachen sich ins Fröstchen. Ja. Wäre ich Marketingverantwortlicher, würde ich mich mit diesem Thema in diesem Jahr sehr, sehr intensiv beschäftigen.
Absolut.
Ja, oder Christian, ne?
Naja, man könnte jetzt sagen, dass der Generaldirektor Haffenlohe, der hat das noch besser verstanden. Er hat gesagt, ich schiebe dir das Geld vorne und hinten rein. So, und das ist ja im Grunde das, was du erreichen willst, Thomas, dass man den Funnel, und ich wieder bitte Bild aus dem Kopf, den Funnel vor Augen haben, dass man den tatsächlich als Funnel versteht oder Smart Funnel und komplett spielt. Das finde ich eine spannende Entwicklung, weil ich sehe tatsächlich, dass einzelne Marketingverantwortliche das inzwischen verstanden haben und dort für eine Balance suchen, nach einer Balance suchen. Weil viele beschleicht inzwischen ein schlechtes Gefühl, wenn sie den Lower Funnel, dort, wo der Vertrieb stattfindet und wo der Abverkauf stattfinden soll, wenn sie den zu stark bespielen. Und worauf ich allerdings noch warte, ist, und das würde sich vielleicht in diesem Jahr auch bei dem einen oder anderen Unternehmen zeigen oder vielleicht im nächsten Jahr, weil ja auch aus wirtschaftlichen Gründen sehr absatzorientiert geworben wird, dass schlicht und einfach Marken sozusagen zusammenbrechen. Also dass Marken, dass sie in einem Markentracking nachgeben, weil sie über Monate lang einfach nicht mehr gepflegt wurden. Ich kann mir vorstellen, dass das ein oder andere Unternehmen vor diesem Schicksal steht. Das werden wir im Zweifel nicht erfahren, weil das ja interne Daten sind. Aber tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass einzelne Unternehmen die Konsequenzen ihres Handelns der letzten Monate erkennen werden und auch vielleicht bereuen werden und dann gegensteuern. Also so gesehen auch ein spannendes Thema.
Jetzt seid ihr beide ja alles, propagiert ihr alles Upper Funnel. Und da muss ich mal dagegen sprechen. Ich bin dann eher für Lower Funnel, weil ich muss klar sagen, Marketing, es sind ja Krisenzeiten. Wir haben Inflation, die Unternehmen, unsere Kunden stehen unter unheimlichen Druck. Alles wird teurer und sie müssen an sich irgendwo Kosten einsparen. Was bietet sich als erstes an? Das Marketing, wenn man das so kurzfristig schnell eben mal kürzen kann. Und weil es in seinem Wirkungsnachweis immer noch an vielen Sachen hinterher bleibt. Und deshalb muss man auch sagen, Marketing kann von Unternehmen nur dann ernst genommen werden in so einer Rolle, wenn man es als Investition betrachtet, nicht als bloße Ausgabe. Und dafür muss es eben möglichst kurzfristig und granular seine Wirkung nachweisen. Und das hat in den letzten 28 Jahren eben bei dem Upper Funnel immer gefehlt. Und deshalb müssen wir weiterhin den Lower Funnel, den kurzfristige absatzstärkende Wirkung weiterhin betrachten und versuchen, daraus was zu entwickeln. Wir müssen eigentlich versuchen, dieses ganze Funnel-Modell neu zu verstehen, anders zu verstehen. Der größte Fehler meiner Meinung nach wird momentan in der Definition der Zielgruppe gemacht. Das ist der Punkt und das zieht sich in den ganzen Funnel.
Das ist aber nur ein scheinbarer, also du hast recht, aber das ist ein scheinbarer Widerspruch. Also, dass ich den Lower Funnel bespielen muss, völlig richtig. Thomas würde das Vertriebeting nennen und nicht Marketing. Aber ich muss gleichzeitig eben auch für den Upper Funnel sorgen. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Unternehmen, die du insbesondere unterstützt, Ralf, oder die unterstützt, da die relativ klein sind, wie du gerade sagtest, dass bei denen die Marke nicht so eine hervorgehobene Rolle spielt. Wenn ich aber eine national vertriebene Marke habe, dann muss ich wirklich darauf achten, dass sie keine Schlagseite bekommt. Deswegen muss ich es ausbalancieren. Und so gesehen, weiter, also Full Funnel ist für mich, es ist kein Widerspruch. Es ist eine Frage, wie man es nachher taktisch umsetzt.
Christian, du hast gerade vorhin ein wichtiges Wort benutzt, Balance. Ja, uns geht die Balance flöten, die Balance zwischen klassischen Medien und digitalen Medien, die Balance zwischen Upper Funnel und Lower Funnel. Das gerät aus der Sicht, wenn ich, das ist ein Versuch, den jeder von uns machen kann, gebt mal bei Google einen Marketing-Funnel. Ja? Von den ersten 100 Meldungen, die kommen, stammen 80 aus dem digitalen Raum, ja, die so tun, als würde ihnen der Funnel gehören, ja, als gäbe es nur noch digitale Medien, ja, die befüllen diesen Marketing-Funnel ausschließlich mit digitalen Medien und geben damit den Eindruck, ich brauche die anderen Medien gar nicht. Ist natürlich ein Fehler der herkömmlichen Medien, das Feld nicht selber zu besetzen. Aber die machen ja nur noch Fehler, ne? Die klassischen Medien. Das sind wir ja gewohnt. Das ist alles falsch. Ja, wir brauchen eine Balance.
Und absolut, aber das, was du gerade beschreibst, Thomas, erlebe ich auch immer wieder. Das ist eine Folge der Messbarkeit, der technischen Messbarkeit der digitalen Medien und der Schwierigkeit, klassische Medien zu messen, beziehungsweise es ist schlicht und einfach, ich kann sie natürlich messen, aber es ist teuer. Das ist tatsächlich genau, wie du sagst, dass der Funnel, der wurde im Grunde usurpiert von den Digitalen, die ihn komplett mit ihren Medien, ihren eigenen Kennzahlen, die ja zum Teil kryptisch sind und die für das Management nicht nachvollziehbar sind, befüllt haben. Da gibt's ein Rezept dagegen. Also wir selber arbeiten mit so einem Smart-Funnel-Ansatz, wo wir ganz bewusst die obere Hälfte des Funnels konsequent nur mit Branding-KPI, die in der Regel sehr stark mit der Klassik zu tun haben, befüllen und nur den unteren Teil des Funnels auf jeder Stufe passend dann mit den Digital-Kennzahlen, damit man überhaupt erstmal einen gemeinsamen Blick auf einen Funnel hat und damit auch die Digitalen gezwungen werden, überhaupt erstmal diese Branding-KPI oder Branding-Kennzahlen anzuerkennen und überhaupt erstmal zu sehen und dass man gleichzeitig bei den digitalen Kennzahlen sich nur auf das Wesentliche konzentriert. Also das ist auch in einem Funnel-Modell ist das möglich, aber es erfordert genau dieses Bewusstsein, was du gerade angesprochen hast, dass es eine Balance geben sollte und dann kann man das machen. Aber wer natürlich diese Balance nicht anstrebt oder wer sie aus den Augen verloren hat, der läuft tatsächlich Risiko, dass das Schiff irgendwann leckschlägt oder Schlagseite bekommt.
Ja, jetzt argumentiert ihr beide ja für klassisch analoge Medien. Da muss ich mal reinspringen und sagen, so habe ich vor 28 Jahren ja gesagt, ich bin jung, ich kann warten, bis alles digital wird. Habe ich mich vor 28 Jahren geirrt, muss ich klar sagen, als Junior- und Mediaplaner. Das kam anders, es gibt immer noch klassische Medien. Aber trotzdem, Christian und Thomas, erzählt mir doch mal, was können klassische analoge Medien denn so viel besser als digital?
Naja, ganz einfach. Also erstmal ist es eine Unterstellung, die will ich von mir weisen, dass ich jetzt hier für klassische Medien argumentiere, sondern ich argumentiere für eine Ausgewogenheit. Und was die Analogen natürlich leisten können, ist Reichweitenaufbau, den du über digital in der Form entweder gar nicht oder extrem teuer noch hinbekommst. Also Reichweitenaufbau kriegst du heute hin über Out of Home, dort wo tatsächlich Medienkontakte noch erlebbar sind. Oder kriegst du immer noch zum Teil über Fernsehen hergestellt, mit Einschränkungen in bestimmten Zielgruppen. Natürlich gibt es eine Notwendigkeit und eine Berechtigung für klassische Medien weiterhin.
Wir reden über Reichweite das, was Christian sagt, ist so dermaßen wichtig, ja. Ich brauche für die Führung meiner Marke, brauche ich Reichweite, ich brauche Öffentlichkeit, ja. So. Und wenn die digitale Welt, die hat sich ja selbst ins Knie geschossen, als sie Programmatic erfunden hat und One-to-One-Marketing, ja. So. Das heißt, ich nutze die digitalen Medien, um einen Menschen eins zu eins anzusprechen. Das ist genau das Gegenteil von Reichweite. Ist aber die Stärke von digital. So, die Stärke von TV und Out of Home ist Reichweite. Jetzt kombiniere doch die beiden Welten. Das ist doch wunderbar.
Ja, mein Einspruch ist, dass ihr jetzt keine Argumente.
Ich würde jetzt ungern diskutieren, klassisch versus digital, sondern irgendwie versuchen, irgendwie so einen Trend rauszuformulieren. Wie würde der Trend denn heißen? Also
Balance.
Balance finden.
Richtig. Ja.
Ja, wobei ich ganz stark argumentieren würde, die Balance zum Konsumenten herzudenken und von den Medien, die der Konsument nutzt. Und Reichweite eben auch nicht zu sehen im Sinne von, ich will 80 Millionen Deutsche erreichen, sondern Reichweite innerhalb der Zielgruppe. Und auch für breite Konsumentenmarken, selbst wenn ich ein Mineralwasser bin oder so, dann muss ich mir eine Zielgruppe definieren und die kann nicht heißen alle. Die darf nicht heißen 80 Millionen Deutsche, sondern die muss
Nein, Ralf.
speziell sein, genau
Nein, aber
die
die.
Menschen erreichen muss, die mein Produkt nicht sowieso schon seit 10 Jahren kauft und die ich durch Werbung gar nicht bespielen brauche und auch nicht die erreichen muss, die es sowieso nie kaufen werden, sondern ich muss genau die dazwischen erreichen. Und damit brauche ich immer eine Zielgruppendefinition. Und das hat, denke ich, immer in Reichweite innerhalb der Zielgruppe.
Ja, bin ich bei dir. Ralf, es gibt doch zwei Phänomene bei der Zielgruppe. Erstens, sie ist immer größer, als du denkst. Ja, wir Media-Leute, wir machen seit Jahrzehnten den Fehler, sie so klein wie möglich zu definieren, ist grundverkehrt. Ja, lest bitte Byron Sharp. Die Zielgruppe ist viel größer. Und das zweite Phänomen ist, sie ist immer viel älter, als du denkst.
Schließlich aber andere, Thomas.
Absolut richtig. Es wird viel zu viel mit Wunschzielgruppen gearbeitet. Aber Ralf, an einer Stelle möchte ich widersprechen. Du hast gerade explizit die Käufer ausgenommen. Die Käufer müssen mit rein. Du musst die Käufer, das hängt natürlich vom Produkt ab, aber du musst die Käufer als Teil deiner Zielgruppe begreifen.
Sehe ich anders? Ich meine, wenn ich ein begrenztes Mediabudget habe, dann muss ich Neukunden erwerben. Und die Bestandskunden sind diejenigen, zu denen ich einen Kontakt habe, von denen ich idealerweise eine E-Mail-Adresse habe oder die meine Verpackung in der Hand haben und die ich durch das Produkt überzeugen muss.
Ja, jetzt wird's spannend, weil jetzt verstehe ich, warum du so aufs Digitale setzt. Wenn ich natürlich diesen strategischen Ansatz wähle, nämlich zu sagen, ich kann und will ausschließlich Neukunden gewinnen, was ja auch erstmal richtig ist, und ich habe über ein digitales Instrument die Möglichkeit, die Neukunden von den Bestandskunden zu unterscheiden, dann setze ich natürlich auf digital und dann setze ich auf den unteren Teil des Funnels. So, wenn ich aber in der Situation bin, ich sag mal, Telekommunikationsmarke, hohe, also Marktanteile kannst du nicht mehr, also Marktanteile kannst du noch gewinnen, ja, oder verteidigen, aber der Markt wird nicht größer. Dann muss ich permanent auch gegenüber meinen Bestandskunden werblich sichtbar sein, weil ansonsten ist die Gefahr, dass die mir abwandern zum Wettbewerb, ist viel zu groß. Da kann ich nicht nur auf Neukundengewinnung gehen. Dann verliere ich bei meinen Bestandskunden und dann leidet meine Marke. Das heißt, wir kommen einfach an der Stelle von ganz unterschiedlichen Ausgangspunkten auf der strategischen Ebene. Beide haben ihre Berechtigungen, aber sie sind einfach anders. Sie sind unterschiedlich.
Wenn ich mal kurz einhaken darf, ich würde vielleicht ganz gern noch über Daten diskutieren, denn alle Beteiligten haben in ihren Prognosen auch über Daten gesprochen. Also Ralf zum Beispiel sagt, 2024 wird das Jahr der IT-Lösungen und Christian sagt auch, neue Datenallianzen entstehen im Zuge von Retail Media etc. Vielleicht können wir da noch mal ein paar Minuten drauf verwenden.
Und ich sage, ich hätte gerne meine Daten wieder.
Ja, du bekommst ja, Thomas, das ist es ja genau gerade, was passiert und was viele Konsumenten auch sagen. Und das ist der Punkt, bei dem wir bei Konsumenten sagen, es heißt immer so in unserer Branche, der Konsument will bessere Werbung sehen, der will genauere Werbung auf ihn zugeschnitten sehen. Das stimmt ja alles nicht. Wenn du einen Konsumenten wirklich fragst, der will keine Werbung, den nervt die Werbung und der will den ganzen Bildschirm für sich haben und da keine blinkende Werbung draus haben. Das Einzige, weswegen Konsumenten Werbung sehen, ist, weil sie eben nicht das Geld bezahlen möchten für die werbefreie Version, die ja beispielsweise jetzt ein GMX oder so auch bietet oder ein Spiegel Online. Und das ist der Punkt, weshalb Werbung läuft. Aber da haben wir natürlich auch das Thema Daten. Dass du entweder bezahlst mit deinem Geld am Kiosk oder im Abonnement oder eben auch ein Stück weit mit deinen Daten.
Also zum Thema ID-Lösung, was ja gerade als ein Aspekt unter Daten angesprochen wurde, das ist ein Dauerbrenner. Dieses Thema verfolgt uns ja schon seit Jahren, seitdem klar ist, dass Google entweder die Cookies abstellen will oder dass man erkannt hat, dass sowieso die Cookie-Quote stetig sinkt. Das heißt, ich habe ja auch heute nur noch einen Bruchteil der Reichweite, die ich über Cookies überhaupt bespielen kann. Aber gleichzeitig müssen wir eingestehen und erkennen, dass es noch keine ID-Lösung gibt, auf die sich die Industrie nun annähernd vereinbart hat und dass da der Knoten noch nicht geplatzt ist. Also ich hatte im letzten Jahr die These, warten auf Godot. Und ich habe in diesem Jahr habe ich das Thema gar nicht nochmal aufgenommen, weil ich nicht davon ausgehe, dass wir in diesem Jahr eine Lösung sehen werden, obwohl die Cookies abgestellt werden. Also ist für mich so ein, wie gesagt, so ein Dauerbrenner. Und was die Kooperationen angeht, ja, das ist eine These, die ist jetzt schon eingetreten. Also ich glaube, wir haben selten in einem Jahr zum Anfang des Jahres so viele nicht nur angekündigte, sondern auch zum Teil vollzogene Kooperationen gesehen. Nicht alle in Deutschland, aber alleine die Tatsache, dass 7One und RTL jetzt auf einem gemeinsamen Tech-Stack für Digitalwerbung oder digitales Marketing einigen, ist ja auch ein ganz klares Zeichen, ganz klarer Schritt. Wird zum Teil dann schon betitelt als der Kampf gegen die Tech-Giganten aus den USA. Ich glaube, das ist ein bisschen hochgegriffen, aber es ist natürlich eine Reaktion darauf. Und ich glaube, wir werden noch mehr solche Kooperationen sehen. Und da geht es um Daten. Es geht schlicht einfach um die Bewirtschaftung mit und von Daten.
Ein Thema, Christian, Thomas, was du auch alles gesagt hast, oder? Ja, okay. Hat es das vorhin angedeutet, der Suchtraffic wird erodieren, ist eine These. Und dann, dass die Werbung das Auto erobert, finde ich beides spannend. Vielleicht fangen wir mal bei dem Suchtraffic an. Kurz die Ursachen und weil wir bei Trends sind und Prognosen, was sollen Marketeers daraus ableiten?
Ja, Suchtraffic wird erodieren. Das wird in diesem Jahr noch nicht auf der breiten Front spürbar sein, aber es wird sich andeuten. Und der Hintergrund ist schlicht und einfach, dass natürlich, wenn ich, und man kann es jetzt über Google Gemini schon sehen, wenn ich eine KI-gestützte Suche habe, dann wandern natürlich immer mehr Suchergebnisse in die Suchseite selber hinein, sodass der Anlass, irgendwo auf den Link zu klicken und auf die Zielseite zu gelangen, also auf irgendwelche dahinterliegenden Websites, der wird immer geringer werden. Und das wird gerade die großen Publisher, die großen Medienunternehmen, wird das massiv betreffen, weil wir hatten das Thema ja Demokratieunterstützung durch Werbegelder, reicht digital sowieso nicht, aber das wird jetzt noch geringer werden, wenn natürlich der Traffic auf den entsprechenden Seiten nachlässt. Google ist für die ja der Trafficbringer Nummer eins, mit vielleicht noch Social Media. Also das ist die Ursache. Und wie Unternehmen sich darauf einstellen müssen, naja, sie müssen tatsächlich nochmal klarer ziehen, welche Relevanz, welche Rolle Web-Traffic für sie spielt. Und sie müssen den Web-Traffic, den sie erhalten, der ja nicht mehr identifizierbar ist, Stichwort keine Cookies, den müssen sie noch besser, wie man so schön sagt, monetarisieren. Und auch da kann natürlich wieder KI eine Rolle spielen. Das heißt, KI ist einerseits diese Ursache für den nachlassenden Suchtraffic, andererseits kann ich natürlich über Mustererkennung im Traffic versuchen, so gibt ja diesen schönen Ansatz, Next Best Action. Also das heißt, Nutzern passend etwas kontextuell anzubieten auf Basis von Mustererkennung. Das sehe ich da als eine Möglichkeit.
Ich widerspreche mal ganz krass. Ich würde sagen, es wird die nächsten vielleicht 5 bis 10 Jahre noch wesentlich mehr gesucht werden, mehr gesucht denn je. Und erst danach, in 5 bis 10 Jahren, kommen wir vielleicht in so eine Phase, wo mehr gefunden wird und dadurch weniger gesucht werden muss. Aber wir sind jetzt ja alle ziemlich alte Säcke hier. Wir erinnern uns ja noch an die Zeiten, wo wir in der Suchmaschine was eingegeben haben und dann kamen da nur 3 Suchergebnisse. Und das war, wenn wir ein Wort eingegeben haben. Und dann kam irgendwann mal der Punkt, als die Suchmaschine, ich erinnere mich noch an ein Meeting mit Alta Vista, die sagten, du kannst auch 2 Suchbegriffe hintereinander eingeben oder 3 und kombinier die miteinander. Das geht jetzt und auch selbst dann kommen Suchergebnisse raus, da kommen mehr als 2 Ergebnisse raus. Das waren die Zeiten, die habt ihr alle noch miterlebt. Und so glaube ich, dass inzwischen die Menschen immer mehr Dinge aus ihrem Alltag da diesen künstlichen Assistenten hinzuziehen werden, wie auch immer da aussieht. Und dass sie immer mehr Dinge eben auch mit Technologie suchen, mit Technologie unterstützen, ihren Alltag durch Technologie unterstützen lassen. Nur, dass das nicht mehr unbedingt der Google-Suchschlitz ist, sondern dass die zweitgrößte Suchmaschine der Welt eigentlich YouTube heißen müsste. Und dass natürlich auch die Amazon-Suche ist, wenn es um Produkte geht, weil die ein ziemlicher Monopolist in ihrem Bereich sind. Wer es nicht geschafft hat, das hatte ich vor 10 Jahren, glaube ich, mal prognostiziert, dass Facebook eigentlich eine Suchmaschine rausbringen müsste, weil dieses ganze Thema Social eigentlich mal vernünftig buchbar werden müsste, hat Facebook leider nicht drin investiert. Die Chance ist jetzt mal vorbeigegangen. Die Twitter-Suche war bis vor ein paar Jahren noch eine ganz gute Quelle für manche Dinge. Aber ich bleibe dabei, es wird die nächsten Jahre mehr gesucht werden, nur vielleicht auf andere Softwarebasis. Und dann kommen wir hoffentlich mal in die Phase des Finden.
Aber nicht um falsch verstanden zu haben, Ralf, ich habe nicht gesagt, dass weniger gesucht wird, sondern es wird weniger Suchtraffic auf die Website gespielt werden. Das wird ganz klar der Fall sein.
Nee, wenn du auf Amazon suchst und die Werbung auf Amazon so stattfinden kann, dass dadurch auch der Suchtraffic auf Amazon auf deine Website kommt, wenn du das richtige Produkt anbietest.
Ich verlasse jetzt mal eure Expertenwelt und gehe mal in die wirkliche Welt mit 2 Beispielen. Ein Beispiel, ich habe die Tage gesucht nach einem Autovermieter am Flughafen in Korsika, in Calvi oder wie das heißt. Doch, ich habe, ne, die erste Suchseite bestand ausschließlich aus Werbung. Ja, ich habe das auf der Stelle wieder geschlossen, ja, weil diese Suche bringt mir nichts. Ja, es ist nur Werbung. So, und dachte mir, mit wem hast du denn zuletzt gute Erfahrungen gemacht? Das war der ADAC. Interessanterweise, ja, als Autovermieter, und bin dann auf die ADAC-Seite gegangen. Scheiß Suche, ja. So, das zweite Beispiel ist, Elmer, du hast, glaube ich, gerade angesprochen, die digitale Welt strömt ins Auto, ne? Ich habe mir gerade bei Volkswagen einen ID.Buzz beschafft, ne? Ein Elektroauto, so diesen lustigen Bus. Ich habe, muss man dazu sagen, ich bin, ich weiß nicht, ein Jahrzehnt lang bin ich Jeep gefahren, mindestens. Ne? So, die haben mich verloren, weil sie ihr Kundenwohlfühlprogramm irgendwie eingestellt haben, ja. Die haben dann mir noch nicht mal mehr zum Geburtstag gratuliert. Ne? Da war nichts mehr. Die haben auch überhaupt kein Interesse gezeigt, mich zu behalten. Also war ich frei und Volkswagen, ne? Hier, zum Thema Customer Journey, ja, da möchte ich gerne vielen Leuten einfach links und rechts, ne, Ohrfeigen verpassen, ja. Volkswagen hat keinen blassen Schimmer gehabt, dass ich komme. Die haben auch nichts getan, damit ich komme, ja. Ich fand einfach nur dieses Auto witzig, ja, und bin zum Händler gefahren, ne. Es fand überhaupt kein digitaler Krempel statt. Dazwischen.
Das war aber auch keine Werbung. Harte Zeiten für Marketing.
Nein, die Marke, die Marke hat mich irgendwie umarmt, ja. Und irgendwie hat mir dieses Auto gefallen. Und aber es fand keine Customer Journey statt.
Ne? Und du bist auch einer der 173 Spontankäufer für Autos in Deutschland.
Wie viele 173?
Ja, aber das zeigt doch auch mal, wie dieses Funnel-Modell in dem Fall überhaupt nicht anwendbar ist.
Doch. Entschuldige mal, ich muss ja erstmal eine gute Meinung über Volkswagen haben, ja? Und der VW Bus, ne? Ja. Ne? Im Grunde genommen wurde meine Markenwahl befeuert durch redaktionelle Inhalte, durch Content-Marketing. Ja? Volkswagen hat, wie gesagt, keinen blassen Schimmer gehabt, dass ich komme. Außerdem passe ich ja altersmäßig überhaupt nie ins Konzept rein. Ne? Ich darf ja gar keine Autos mehr kaufen.
Ne? Ja, aber, kauft ja 50 ein neues Auto, das ist ja auch irgendwie erwiesen. Ne?
Eben. Die meisten Automobilkäufe, Neuwagenkäufe sind weit über 60. Ne? Aber jetzt guck dir mal die Zielgruppendefinitionen der Automobilhersteller an und ihre Digitalagenturen. 20 bis 39. Ne? Ja, komm. Ja? Die Wirklichkeit sieht anders aus.
Weil wir gerade beim Auto sind, erobert die Werbung in dem Jahr das Auto oder zumindest, also das Auto erobern ist vielleicht viel gesagt, aber die ersten Schritte, um im Auto präsenter zu sein?
Naja, ich denke schon, und damit meine ich jetzt nicht zwangsläufig das Auto-Cockpit, wo ich dann auf einem Bildschirm irgendwelche vermeintlich passenden oder tatsächlich passenden werblichen Inhalte reingespielt bekomme, sondern was ja interessanterweise gerade stattfindet, ob das von Erfolg gekrönt sein wird, werden wir sehen. Das Auto wird ja als Digital Out-of-Home Ausspielstation inzwischen auch verstanden. Das heißt, das geparkte Auto. Und da wir ja, das kennt ja jeder aus zumindest größeren Städten, im Zweifel zu viele Autos haben, beziehungsweise die Autos, die da sind, die meiste Zeit rumstehen, kann man sie, und das bezieht sich jetzt so auf so Flottenfahrzeuge, das können Mietwagenfahrzeuge sein, das können solche spontanen Kurzzeitmietfahrzeuge sein, wo ich dann im Seitenfenster ein digitales Display habe und das dann tatsächlich ja für werbliche Ausspielungen nutzen kann. Bis hin zu Sequenzen, die ich über mehrere geparkte Autos abspielen kann. Also da passiert ein bisschen was. Und damit haben wir eine weitere bisher unbespielte Fläche, die werblich wird. Ob wir das alle schön finden und gut, weiß ich nicht, aber es wird wahrscheinlich so sein.
Das Auto ist fast Säule, ne? Ja.
Ausnahmsweise stimme ich euch da mal zu. Ich möchte vor allem noch eine Sache aus China hinzufügen. Der chinesische Autokäufer interessiert sich überhaupt eigentlich nicht für Technologie oder Motoren, sondern der will in seinem Auto Karaoke singen können. Das ist der Grund, weshalb die Volkswagen-Verkaufszahlen in China so stark gesunken sind in letzter Zeit. Und da sehe ich für uns auch einen Trend drin, dass das Fahrzeug eben nicht mehr diese Freude am Fahren ist, wie deutsche Hersteller das immer noch denken, sondern dass das eben the third place ist, wie Starbucks sozusagen. Ich habe mein Zuhause, ich habe mein Büro und ich habe einen dritten Platz. Das kann Starbucks sein, das kann aber auch mein Auto sein, in dem ich Menschen treffe, mit denen ich was singe, mit denen ich was diskutiere, was auch immer. Und dass das Auto damit so ein Wohnzimmer, eine Wohnfühlatmosphäre sein kann, sein wird. Und dass damit aber auch, wenn man ohnehin damit spielt und nicht fährt, da auch irgendwelche Formen von Werbeausspielung Einzug halten können. Auch wenn ich persönlich das eigentlich in meinen Autos nicht unbedingt haben möchte, glaube ich, dass das irgendwie eine Art von Chance als Werbemedium hat.
Ja, und dieser Third-Place-Aspekt, den halte ich für sehr wichtig. Das ist ja letztlich psychologisch der Hauptgrund dafür, dass die SUVs, die ja ursprünglich mal für den amerikanischen Markt oder ausländischen Markt konzipiert waren, dass sie sich in Deutschland überraschenderweise auch durchgesetzt haben, weil sie eben Sicherheit vermitteln und weil sie so ein Wohlfühlgefühl vermitteln, genau wie du es ansprichst, Ralf.
Ja, die größten Käufer von SUVs in Amerika sind Frauen, die ihre Kinder zum Kindergarten fahren. Ja, weil die wollen sicher sein. Und ich meine, ich war ja gerade da, L.A. ist nicht so witzig, ne? Da möchte man in erster Linie sicher sein, dass man überhaupt ankommt.
Ja, jetzt nähert sich unsere Stunde dem Ende. Ich glaube, wir haben ein gutes Gefühl dafür gekriegt, wie vielschichtig dieses Thema ist. Also es ist eigentlich vermessen zu sagen, wir reden eine Stunde über Media- und Marketing-Trends, weil es betrifft neue Werbeflächen, es betrifft Daten, neue Technologien, es betrifft eher weiche Faktoren wie Haltung und Einstellungen, es betrifft Strategien. Wir sind auch Opfer wirtschaftlicher Sachzwänge. Vielleicht ganz zum Schluss nochmal, wenn ihr das schafft, für euch den wichtigsten Trend zu skizzieren jetzt in dem Jahr, ungeachtet dessen, ob er kommt, wo ihr jetzt einfach so wird, subjektiv sagt, für mich ist das der wichtigste Trend. Fände ich jetzt zum interessanten Abschluss. Wer will anfangen?
Dränge mich mal ganz schnell vor, auch mit Blick auf die Zeit. Für mich ist es einfach als Basistrend, ist es tatsächlich die Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz. Da führt kein Weg dran vorbei.
Und ich bleibe stur, ich bleibe bei Nachhaltigkeit.
Ich stimme euch beide. Und möchte einen noch mit draufsetzen, das sind humanoide Roboter, die im Marketing jetzt erstmal nicht ganz so als erstes anschlagen, aber die, glaube ich, enorm was verändern werden, weil das der iPhone-Moment der Robotik ist. Wo wir bisher für jeden Zweck einen einzelnen Roboter hatten, wo wir früher hatten eine Kamera, ein Telefon und eine Taschenlampe, haben wir das in einem Smartphone. Und das werden humanoide Roboter, die sich komischerweise auf zwei Beinen fortbewegen, obwohl das doch eigentlich so unpraktisch ist, aber in unsere vorhandene Welt schon reinpassen.
Dann fasse ich nochmal zusammen. Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, humanoide Roboter. Ich finde, das ist irgendwie eine bunte, interessante Mischung, mit der wir hier schließen. Und ich bedanke mich bei euch sehr herzlich für die lebhafte Diskussion. War wirklich kurzweilig.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom März 2024. Es diskutierten Helmut van Winsum, Journalist und Kommunikationsberater, Christian Bachem, Managing Partner beim Markendienst, Ralf Scharnhorst, Managing Director bei M42M und Thomas Koch, der Mediaberater. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.